Ich ging zur Hölle und zurück, um auf dem richtigen Weg zu sein. Ich brach die Verschlüsselung, brach die Verschlüsselung, brach die Verschlüsselung. Wie Ammoniten ließ ich mir etwas Zeit, hab's Paradies gefunden. Ich brach die Verschlüsselung, brach die Verschlüsselung, brach die Verschlüsselung.
Na, weißt du es, Johnny?
Oh Mann, ey, ich bin so schlecht am Performen in der letzten Zeit, oder? Ja, ich kenne den Song. Ja, ich sing schon das Deutsche. Keys, irgendwas mit. Nee, keine Ahnung.
Das ist mein Favorite-Moment jeder Folge, wenn Johnny einfach ratlos ist und einfach irgendwas vor sich hin stammelt.
Mann, Alter, wie heißt der Song jetzt? Lass mich nicht dumm sterben, Alter.
Er Demante. Heißt The Code von Nemo. Das ist der ESC-Song, mein Lieber.
Ah, yes, ja klar!
Der ESC-Song dieses Jahr.
Der ESC-Song. Shit. Den hätte ich wissen
Johnny,
können.
Johnny klingt richtig begeistert, ey.
Mann, ey. Ich wollte mal wieder einen hinkriegen.
Naja, ist aber nicht so schlimm.
Ey, wir haben langsam die ganzen Banger haben wir langsam raus.
Das stimmt allerdings. Ach nee, wir haben es gibt noch 1.080.000 Songs. Meine ganze Notizen-App ist voll mit Songs, mein Lieber. Aber ich muss echt sagen, wir haben, Alter, meine Nerven sind am Boden, jetzt schon.
Mhm. Andres Hoden sind am Kribbeln.
wir haben einfach jetzt eine Stunde gebraucht, bis das alles hier irgendwie halbwegs funktioniert hat mit der Aufnahme und es nervt einfach richtig hart. Ach, wir haben jetzt einfach eine rumänische Lösung gefunden, weil wir nehmen nämlich heute zu dritt auf, ihr Lieben, wie ihr vielleicht hört. Wir haben einen Gast, er heißt Nicolas Kersch.
Oh Gott.
Und Nico wird sich gleich selber vorstellen. Ey, aber wir haben jetzt einfach die ganze Zeit gestruggelt, wie wir das mit dem Call machen und so. Wir konnten nicht gleichzeitig aufnehmen und uns anrufen. Und dann haben wir alle 1000 Möglichkeiten probiert und jetzt steht einfach mein Gesangsmikrofon, was ich hier im Studio benutze, um richtige Vocals aufzunehmen, vor meinem Telefon, was wiederum FaceTimed mit Johnny.
Nee, wir machen das professionell und so.
Ja. Es ist wirklich der absolute Horror, ey. Ich überlasse das Quatschen heute, glaube ich, eher euch. Bei mir kommt heute nichts mehr Produktives bei rum. Zusätzlich kommt auch noch hinzu, dass wir einfach unfassbar früh aufnehmen, ey. Und ich einfach saulang geschlafen habe. Ich habe heute bis um 7 geschlafen, das sieht mir gar nicht ähnlich.
Ehrlich, ey. André.
Ja, das ist Hammer.
Na gut, aber ihr Lieben, lasst uns doch mal reinstarten. Wir freuen uns mal wieder auf eine Gästefolge. Das ist doch geil. Und ihr lieben HooklinerInnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt geht's los. Let's go!
Merhaba, Johnito, Mäuschen, was geht ab?
Ich freue mich mittlerweile immer auf diesen Satz, Alter. Das ist richtig gut. Aber eigentlich musst du ja Nico noch mit einbeziehen.
Ja, stimmt. Merhaba, Nico, Mäuschen, was geht ab?
Boah, ich habe drauf gewartet. Was eine Ehre.
Ja, Nico, ich will mal ganz kurz vorstellen für die Hooklinerinnen und Hookliner da draußen. Dann frage ich Johnny, wie immer, wie seine Woche so war. Mhm. Aber Nico ist quasi ein Gesangsschüler von mir. Und Nico hat mir erzählt, dass er unsere ganzen Folgen, Johnny, jetzt halte ich fest, einfach alle weggebinged hat.
Ehrlich?
Der hat die alle nachgehört von Folge 1, ey.
Was?
Ich bin von Anfang an dabei, ich schwöre.
Jetzt macht doch alles Sinn. Du hast mir im Vorgespräch hast mir erzählt, dass du gerade Abi gemacht hast und dementsprechend gerade überhaupt keine Hobbys mehr wahrscheinlich, oder?
Außer nur Kleinzeit.
Ja, und ein Minijob, aber ansonsten. Nee.
Geil. Krass. Wie viele Folgen? 75 oder so, ne? Mittlerweile.
Ja, ich habe genug Zeit.
Alter, wenn man rechnet, dass jede Folge einfach eine Stunde geht, hast du einfach 3 Tage deines Lebens in Hooklines investiert.
Ach du Scheiße.
Aber ich glaube, das geht anderen HooklinerInnen da draußen genauso.
Ja, wahrscheinlich auch. Ja. Da hast du schon recht. Auf jeden Fall ist Nico ein Gesangsschüler von mir und ich dachte anknüpfend an die letzte Folge, weil ich ja auch erzählt habe, dass ich auch einige Schülerinnen hatte, die gerne zu The Voice Kids gegangen wären, habe ich jetzt Nico eingeladen. Mhm. Und bei ihm ist es auch der Fall. Aber zuerst, bevor wir jetzt quasi inhaltlich in alles einsteigen und den Nico genauer kennenlernt, würde ich einfach sagen, Johnny, wie war deine Woche bisher?
Wie war meine Woche bisher? Ey, eigentlich relativ entspannt, würde ich sagen. Ich war jetzt das Wochenende, wir nehmen ja quasi an dem Dienstag nach dem Pfingstwochenende auf. Und ich war, wir waren mal wieder in Lüneburg, da wo ich die letzten vor einem Jahr, 5 Jahre gewohnt habe. und eine relativ lange Zeit meines Erwachsenenlebens da verbracht habe. Und wir haben den alten Freundeskreis gesehen, es war übel geil, ich habe mein Patenkind wieder gesehen und so, es ist alles nice gewesen. Dementsprechend habe ich mal ein bisschen das Handy sein lassen und nicht so viel gearbeitet, was meistens eine ganz gute Idee ist. Und einfach war einfach lustig. Mittlerweile sind da 2 kleine süße Jungs am Start in dem Freundeskreis in Lüneburg. Und das ist dann immer lustig, wenn man kinderlos ist, weißt du, dann kann man immer, hat man immer die Premium-Zeiten, kriegt man immer mit und wenn es anfängt zu nerven, kann man schön wieder abschieben.
Ja, das geht mir auch immer so, wenn wir bei Kindern sind und so, dann denke ich mir auch immer so, eigentlich sind sie ganz süß, ne, aber ich bin auch sehr froh, dann einfach nach Hause gehen zu können.
Ja, so ist das. Ja, genau. Nee, also das Wochenende hab ich sehr genossen und war einfach mal ein bisschen am Chillen, so wie das irgendwie auch, glaube ich, ab und zu wichtig ist. Was habt ihr denn gemacht am Wochenende? Oder die letzte Woche?
Ich hatte ein bisschen, ich war ein bisschen stressed out wegen Musik und so. Da gab es ein paar Probleme, die man erstmal klären muss. Die sind auch noch nicht ganz aus der Welt geschafft, aber man kriegt das schon irgendwie hin. Aber es war auf jeden Fall so eine, also nicht so eine richtig entspannte Woche, wie sonst immer. Sondern es war so ein bisschen diskussionsreiche Woche, würde ich sagen. Ja, alles gut.
Sollen wir nachfragen oder lieber nicht?
Nee, das kann ich erst erzählen, wenn sich, glaube ich, alles geklärt hat.
Ja, okay.
Dann kann ich das alles mal im Podcast erzählen.
Verstehe.
Nico, wie war deine Woche?
Meine Woche, wie es Johnny eigentlich schon angeteasert hat, war sehr entspannt, weil neben Abi-Prüfung geht gerade nicht so viel ab. Am Wochenende habe ich einen Tag gearbeitet, also ich arbeite in einem Café zum Kontext und am Wochenende ist immer die Bude ziemlich voll, aber wir kommen als Team zusammen ganz nice klar und deswegen war das alles entspannt. Am Sonntag war ich dann mit meiner Family essen, weil ja Pfingsten war und wir haben uns einfach mal als Family einen entspannten Tag gemacht, weil ich irgendwie trotzdem immer viel unterwegs bin und mich meine Eltern nicht so oft sehen. Und gestern hatte ich ein Lerndate, weil man muss sich ja auch irgendwie auf die Prüfung vorbereiten.
Ein Lerndate?
Ja.
So nennt man das heutzutage, Donny.
So nennt man das.
Also es war wirklich nur zum Lernen, oder wie?
Ja, einfach Lerntreffen, ja.
Weil andere hat es jetzt kurz so geframed, als wäre es ein wirkliches Date beim Lernen gewesen. Aber okay, nee.
Oh Gott. You never know.
Nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee.
Oh je, wie nee.
Nee. Ich hatte tatsächlich die letzte Woche, ich hätte eigentlich einen Dreh gehabt in Kassel, letzten Freitag, ne? Und ich meine, ich bin voll für Klimaschutz und alles, brauchen wir hier nicht nochmal aufrollen und so. Aber die Bahn, Digga. Die Bahn, Digga. Ach, was du mit der Scheiße, Bahn, Digga? Alter. Falls hier jemand von der Bahn zuhört, ne, ihr strafft euch mal.
Ja, ich glaube, die Infrastruktur in Deutschland wird sich ändern, weil sich Johnny bei Hooklines aufgeregt hat.
Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, unterschätzt mal unseren Einfluss nicht, lieber André.
Ja. Was passiert, Johnny?
Ey. Freitagmorgen, ne? Ich hatte einen richtig geilen, entspannten Tag, hab ein Video gedreht, alles gut. Und dann muss ich los zur Bahn, irgendwie, ich glaube, um 13 Uhr wollte ich die Bahn nehmen nach Kassel, um dann einen Dreh zu machen und dann abgeholt zu werden in Kassel, um dann nach Lüneburg weiterzufahren, ne? Das so der Plan. Und ich stehe um 13 Uhr am Bahnhof, sehe schon, okay, 10 Minuten Verspätung, easy, kein Problem, läuft. So. Aus 10 Minuten wurden 20 Minuten, irgendwann aus 20 Minuten wurden 30 Minuten, aus 30 Minuten wurden 40 Minuten und dann dachte ich irgendwann, so, also jetzt wird es langsam eng. Ich hatte schon eine Stunde eingeplant als Puffer, ja. Und dann irgendwann nach 45, 50 Minuten kam dann die Bahn. Aber, also ich sag mal, chinesische Verhältnisse voll. Also da war wirklich, da war einfach nichts, kein Platz mehr. Konntest du nichts machen. Und dann haben wir uns dann auch irgendwie reingedrängt. Und ich meine, wir großen Menschen, die haben ja dann da noch einen Vorteil, ne? Aber, also ich hatte wirklich von vorne bis an allen vier Seiten und noch eine fünfte Seite belegt. Presspassung voll hatte ich Menschen an mir kleben. Und ich dachte so, Alter, das ist ja wohl der Wahnsinn.
Es gibt ja in Indien diese Leute, die einfach nur dafür da sind, um diese Leute da in diese Bahn zu quetschen. Habt ihr das schon mal gesehen?
Nee. Ja,
das
in Peking.
Da gibt es so Leute am Bahnsteig. Das
sind Jobs.
Ja, da gibt es so Leute am Bahnsteig, also alle gehen da rein und wenn es wirklich nicht mehr passt, kommt dieser Typ oder diese Lady und presst einfach alle so rein, dass die Tür halbwegs noch zugeht.
Ja, weißt du was, da gibt es auch dann verschiedene Techniken, um die Leute da reinzutreffen. Manche nehmen einfach Anlauf und rennen dagegen. So, ja, okay, ja. Bruder, jetzt ist er zwar drin, aber hat halt Rücken gebrochen. Das ist also, schön, ey. Gibt's wirklich sehr lustige Videos auf Social Media, aber so habe ich mich gefühlt.
Und neben mir war so nicht schon schwer genug, wirst du dann erstmal von einem 120-Kilo-Mann getackelt. In der Bahn.
Ja, absolut. Absolut. Und neben mir stand wirklich direkt so im Gesicht, nur halt ein bisschen nach unten versetzt, weil ich viel größer war, so ein 14-Jähriger, der die ganze Zeit seine Freundin irgendwie, also aber sowas von frauenfeindlich zugelabert hat und ich dachte so, Alter, Digga, das kann doch jetzt nicht der Wahn, das kann doch jetzt nicht sein scheiß Ernst sein. Und das waren dann so diese Momente, wo du so überlegst, so, gehe ich jetzt da dazwischen? Oder halt
bist du dazwischen gegangen?
Und sie wirkte aber nicht so, als würde sie das irgendwie stören oder so und dann habe ich mich entschieden, ach komm,
also ich mache jetzt nicht... Früher wurden uns einfach von fremden Opas eine geklebt. Kennst du das noch?
Also schon irgendwie so Zivilcourage von älteren Menschen oder die dann irgendwie schon einschreiten. Doch, das kenne ich auch noch.
Also in Rumänien damals war es richtig gang und gäbe, dass ich, also einfach, wenn du dich auf der Straße nicht benommen hast, hatte jeder das Recht, dir eine volle mitzugeben.
Mit Anlauf.
Mit Anlauf, genau.
Nee, also es war halt so eine komische Situation, weil sie wirkte jetzt nicht so besonders davon beleidigt, sondern die hat halt zurückgetrashtalkt einfach. Aber es war halt so einfach. Ich meine, dachte ich so, okay, sie scheint da irgendwie das zu handeln, aber also es war halt wirklich unangenehm. Naja, und dann, aber ich kam original, um die Geschichte jetzt ein bisschen abzukürzen. Irgendwann hat der Schaffner einfach entschieden, ja, wir sind jetzt schon so zu spät, wir fahren jetzt einfach nicht mehr nach Kassel. Es lohnt sich nicht mehr.
Wir so, müssen einen halt überspringen.
Was? So, was? Und da hat er uns alle so 10 Stationen vorher rausgeschmissen. Es war halt auch noch so eine Bimmelbahn, weißt du, so Überland-Bimmelbahn. Zum Kotzen, Alter. Naja, und dann stand ich da in Treisar. Und die haben dann irgend so einen Ersatzzug organisiert und der ist dann erst ab Gleis 5 gefahren, dann kurz vor 2 Minuten vor Abfahrt ist er dann doch von Gleis 3 gefahren, dann alle wieder rüber, dann standen alle im Zug und dann irgendwann kam eine Durchsage, ah ja, der Zug fährt jetzt doch in die entgegengesetzte Richtung, also genau da, wo wir hergekommen sind, müssen alle wieder raus auf Gleis 1 und dann irgendwann haben sie es geschafft und dann kam ich genau um 16 Uhr, als meine Frau mich in Kassel abholen wollte, kam ich zeitgleich mit ihr an. Also es war wirklich... ein krank. Riesen Rumgeficke, auf gut Deutsch gesagt.
Ja, das Ding ist halt, wenn man halt effektiv mal Klimaschutz betreiben will, dann muss man das halt mal auf die Kette kriegen. Da hat Johnny schon recht, ey.
Ja. Das ist also der Wahnsinn. Also du musst ja wirklich mal überlegen, wann wird die Bahn zu einer validen Option, dann, wenn sie Probleme pünktlicher, also oder Reisen pünktlicher und zuverlässiger liefern kann. So, und dann denkst du so, oder und auch noch billiger ist. So, dann.
Ja, und bis ich dann, also das eine ist ja der Wandel der Infrastruktur und das andere ist ja auch noch der Ruf, der sich dann auch ändern muss. So, und das braucht ja halt voll. Auch ewig lange Zeit.
Also die versauen das gerade für die nächsten 15 Jahre, ich sag's dir, weil der Ruf,
das stimmt.
Der Ruf, der wird, ist einfach im Arsch. So, also selbst wenn das gut funktionieren sollte, bis dann der Letzte verstanden hat, dass es auch so ist, also ist halt wirklich krass.
Ja.
Und sowas ärgert mich dann, weil ich denke so, ach Leute, die Schweiz kriegt's auch hin.
Hallo, die Schweiz hat dieses Jahr auch den ESC gewonnen, na klar kriegen das die das hin.
Vielleicht richtig müssen. Gute Überleitung. Nico ist schon recht im Podcast-Game, ey. Der hat mir schon erzählt, dass er einfach seit heute früh schon aufgeregt war und nicht wusste, was er hier erzählen soll.
Ja, ich dachte so, gerade ist mein Leben nicht so spannend. Ich weiß nicht, was ich alles erzählen soll.
Hallo, hä? Die Zeit nach dem Abi ist ja wohl die geilste Zeit im Leben. Oder?
Ja,
ja, aber das ist ja noch nicht nach
Planung. Es ist viel in Planung.
Aber ja, ich würde sagen, er steht ja gerade kurz davor. Das ist ja quasi so, wie wenn man, keine Ahnung, 13 ist. Oder so. Du bist gerade aus Kindesalter rausgekommen, aber bist halt auch noch nicht so richtig, noch nicht so richtig Teenager. Das ist
warte mal.
Das Gefühl, oder?
Hast du nicht erzählt, dass du am Donnerstag fertig bist?
Jo, am Donnerstag habe ich meine mündliche Prüfung.
Also da in zwei Tagen. Das heißt, wenn diese Folge also rauskommt, heute. Also quasi heute.
Ja, stimmt. Ja, ich muss noch anfangen, in Podcast-Daten zu denken.
Das heißt, Nico, ja, wir gratulieren dir herzlich zu deinem Abitur, würde ich sagen. Nein, das soll man nicht machen, nicht im Vordergrund.
Ich gehe stark davon aus, dass du alle Prüfungen bestanden hast, Nico.
Ja, natürlich.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich hoffe es doch, danke.
Da können auch alle Hochkleiner und Hochkleiner mal unter die Folge gratulieren. Werden wirst geworden sein.
Ja, da waren ein paar richtige Formen dabei.
Geil. Ja, ey, pass auf. Johnny, du hast ja erzählt, dass du nicht so ein ESC-Fan bist, ne? Eigentlich, letztes Mal, als wir im Garten hier bei mir aufgenommen haben.
Mich, der Privat-Johnny, guckt sich jetzt den ESC nicht an. Das ist richtig.
Der Privat-Johnny, ich liebe das, wenn du von dir in der dritten Person sprichst. auf jeden Fall wollte ich dir mal jemanden vorstellen, außer mir, der durchaus auch den ESC schaut und das wirklich ernst nimmt. Und Nico hat ja noch einen anderen Grund, sich mit Nemo zu identifizieren. Und ich würde sagen, ich übergebe mal das Wort an Nico. Nico, warum hast du dieses Jahr den ESC geschaut? Was fandst du besonders geil?
Also erstmal habe ich ESC geschaut und auch irgendwie so die Semifinals und so verfolgt, weil das bei uns Tradition ist in der Family. Ich bin da mit meinem Bruder irgendwie sehr im Game drin. Ich war da irgendwie 5, also da habe ich noch nicht aktiv geguckt, aber es hat alles irgendwie mit Lenas Sieg angefangen, weil dann wurde das alles relevanter. Und gerade dieses Jahr freue ich mich irgendwie richtig über den Sieg und den Song, der gewonnen hat, weil das erste Mal seit Jahren war, dass ich wirklich genau auf diese Person gehofft habe, die es quasi gewonnen hat. Und zwar ist Nemo die erste nicht-binäre Person, die halt den ESC gewonnen hat. Und ich finde, dass irgendwie gerade so jetzt im 21. Jahrhundert voll das wichtige Statement und Zeichen und auch, weil politisch so viel Trubel rund um den ESC war, also es wurde ja auch vom Nahostkonflikt sehr begleitet und auch zu Teilen überschattet. Und so ein persönliches Highlight für mich war es einfach, dass es der Song geworden ist. Deswegen habe ich den auch heute zum Anfang der Folge versucht, auf Deutsch zu interpretieren.
Setzt du dich auch im Vorhinein vom ESC dann mit den Songs auseinander? Also hast du den auch wirklich gehört?
Den Song habe ich vorher schon aktiv gehört tatsächlich, aber also den Großteil von den anderen Songs fand ich eh irgendwie wieder sehr 0815 ESC und irgendwie viel Lichtershow, viele Effekte, um irgendwie die Televoting-Punkte reinzuholen. Ja, also das, was irgendwie mein persönlicher Musikgeschmack ist, gewinnt normalerweise nicht den ESC, aber dieses Jahr schon. Deswegen geil.
Ich fand, also beim ESC gibt es dann natürlich immer, wie immer, ganz, ganz viele Popsongs und so. Ich fand die aber tatsächlich auch alle gut und alle gut gesungen, also viele gut. Kennst du den Song, der gewonnen hat? Kennst du den? Den Künstler und den Song, Johnny?
Überhaupt nicht, tatsächlich. Also ich habe von Nemo gehört und auch, dass es eine non-binäre Person ist. Wobei ich ja immer sage, also ich verstehe total, dass es ein wichtiges Zeichen ist, würde ich auch vollkommen unterschreiben. Ich finde es trotzdem schade, dass es immer noch, dass das so, dass das überhaupt wichtig ist
das
oder wichtig sein
werden
muss
und ja, nicht normal.
Genau.
Ja.
Das ist total, ja. Denke ich mir immer so, yo, voll. Es geht um Mucke so, ne? Und aber bin natürlich trotzdem dabei, das total zu supporten, dass das eben wichtig ist, weil es wichtig ist. Oder weil es wichtig gesagt oder dazu gesagt werden muss. Aber den Song, ehrlich gesagt, wie man im Intro gemerkt hat, hat es nicht gereicht. Ich kannte ihn, ich habe ihn gehört irgendwie mal. Aber es hat nicht gereicht, um ihn auf Deutsch die Transferleistung zu bringen. Das, da muss ich ehrlich sein.
Ja, der Song ist tatsächlich spannend, weil das nämlich ein super, also inhaltlich ein starker Song ist, finde ich. Es geht quasi um so eine Art Selbstfindung.
Ja, und es geht genau um Nemos Weg, um irgendwie die Person zu werden und zu erkennen, dass er nicht als Mann gelesen, sondern als Mensch gelesen werden will. Und ja, deswegen gerade auch der Refrain ist irgendwie sehr catchy und sehr ausdrucksstark und auch die Bridge. Und
es ist also vor allem ein genreübergreifender Song. Es ist quasi ein Mixed-Genre-Song und ich kann dir nur empfehlen, Johnny, und auch allen Hooklinerinnen und Hookliner da draußen, diesen Song mal zu hören, weil es einfach, also er verbindet unfassbar spannend, finde ich, Popmusik und Klassik und so und hat Referenzen zur Königin der Nacht. Kennst du den Teil, wo die Sängerin so hoch singt? Ich will es jetzt nicht nachmachen, das wäre super cringe.
Nee.
Okay.
Also bestimmt.
Also wenn du die Stelle hörst, wirst du es wissen. Also er verbindet unfassbar geile und er hat ja an sich, finde ich, eine spannende Stimme, weil er einfach so ein, ist schon ein Popsänger, finde ich, aber hat auch irgendwie irgendwas Musical-mäßiges manchmal in seiner Art zu singen.
Und er kann auch rappen.
Und stimmt, es gibt auch einen Rap-Part und was er nicht so richtig, wo ich ihn nicht so richtig sehe, ist eher so im Klassikbereich, aber er hat auf jeden Fall Elemente davon musikalisch in seinem Song drin und ich finde das total geil, weil das einfach ein Song ist, den man erstmal so, eine Stimme, die man erstmal so nicht kennt und noch nicht so richtig gehört hat. Genau, was ich aber total spannend finde, ist, dass ich durch dich, Nico, diese Woche gemerkt habe, wie wichtig ist, dass trotzdem medial quasi jemand da steht, der gewisse Gruppen repräsentiert. So. Weil ich bis jetzt, ganz ehrlich, ich hatte immer das Gefühl, so wie Johnny, dass das eigentlich, also ich weiß jetzt nicht, ob man sich, also jeder kann natürlich selbst bestimmen, wie er sich definiert, aber ich finde der Weg, sich über, keine Ahnung, ein Talent zu definieren oder über seine Sexualität zu definieren oder keine Ahnung was über sich über seinen Beruf zu definieren, finde ich irgendwie ein komischer Weg, um sich selbst zu beschreiben. Weißt du, was ich meine? Ich finde, das ist so ein bisschen dieses, also da hat man, ich habe immer das Gefühl, Leute, die das so machen, die haben sich selbst irgendwie noch nicht so richtig gefunden, weil sie sich eher mit der Arbeit oder mit der Sexualität oder mit der Außenwelt identifizieren, als sich mit sich selbst zu identifizieren. Und ich finde es total spannend, weil durch dich diese Woche habe ich gemerkt, dass dir das total viel Kraft gibt, dass eine non-binäre Person da steht und einfach ihr Ding macht.
Ja, also ich verstehe voll deinen Punkt und wenn man das so kollektiv betrachtet, dann kann das irgendwie sehr gezwungen wirken, also dass man irgendwie versucht, sich halt über eine Richtung, ob das jetzt sexuell ist oder persönlich oder über Arbeit, wie du gesagt hast, dass man sich darüber nur definiert, aber für richtig viele Jugendliche, inklusive mir, die sich halt selbst noch finden und auch irgendwie halt ziemlich viel Gegenwind und Hass entgegengeblasen bekommen, für die bedeutet das halt die Welt. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen Ohrwurm habe und gleichzeitig so musikalisch und emotional begeistert von einem Song war und auch von einer Person, von einem Artist. Ja, also mir persönlich gibt es sehr viel Kraft.
Das finde ich echt krass. Hattest du das schon mal, Johnny, dass du einen Song gehört hast, außer natürlich High School Musical und Troy Bolton, wo du gesagt hast, so dass der Song ist genau das, was ich bin?
Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe natürlich auch immer das Privileg gehabt, nie angegriffen worden zu sein in dem, was ich fühle oder wie ich mich identifiziere oder mit den Dingen, mit denen ich mich identifiziere. Außer vielleicht, dass ich mich selber, dass ich Christ bin und manche Menschen das vielleicht komisch finden. Aber spannenderweise haben wir auch oft drüber geredet, kriege ich da eher Gegenwind aus der eigenen Bubble, weil ich da eben sehr offen meine Meinung sage und dementsprechend das Risiko auch einfach eingegangen bin, da auf die Fresse zu kriegen, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also deswegen, ich konnte mich da immer für entscheiden, deswegen habe ich nie so diesen Drang gehabt, was zu suchen, was mir eine Sprache oder mich sprachfähig macht oder für mich steht oder so. Ich habe einfach immer Artists gehabt, die ich entweder musikalisch total abgefeiert habe, weil sie mir irgendwas voraus haben, was ich gerne können will. Also keine Ahnung, ob es Gitarre spielen ist, singen ist, Songwriting ist oder so. Und dann gab es da immer für so Lebensphasen, würde ich sagen, eher so ein Genre, was mich verkörpert hat. Also zum Beispiel meine ganzen 20er habe ich ganz viel so Hip-Hop, ganz viel auch so Oldschool-Hip-Hop gehört und so. Aber nie so einen Song. Keine Ahnung, meine Teenie-Zeit habe ich ganz viel so Singer-Songwriter, Pop gehört, Jack Johnson, hauptsächlich, wen denn noch? Ach, gibt's ja so viele. Genau, aber das tatsächlich mit einem Song habe ich das noch nie so gehabt. Ging das immer so?
Ich bin eher bei dir, Johnny. Ich muss sagen, das finde ich aber total spannend, weil für uns als Songwriter, aus der Sicht der Songwriter, ist ja quasi immer die Challenge da, einen Song zu schreiben, mit dem sich möglichst viele Leute identifizieren können. Das hast du bestimmt auch schon die ganze Zeit gehört, und man muss einfach relevant bleiben, und also es geht darum, dass sich möglichst viele Leute in dem Lied halt wiederfinden. Und das finde ich halt bei dem ESC-Song, also der ist gut genug geschrieben, dass sich halt queere Leute angesprochen fühlen und dass sie sich selbst finden, aber auch wie soll ich sagen, auch so ein bisschen erweitert wird auf die Außenwelt. Es geht ja nicht unbedingt nur um, also wenn man den Song jetzt für sich nimmt, ne, wenn man jetzt nicht den Künstler und die Geschichte dahinter kennt, oder die Künstlerin, finde ich das spannend geschrieben, weil ich finde, vor allem im Kontext des ESCs wird ja ein Song so auseinandergenommen, dass ja dann quasi im Prinzip fast kein Interpretationsspielraum mehr übrig bleibt. Also es ist für uns oder für dich auch ziemlich klar, dass es halt um diese Queerness geht und diese Non-Binarität.
Ja.
Aber wenn man den Song halt für sich alleingestellt durchliest und mal richtig reinhört, finde ich, lässt der doch alles offen, was da reininterpretiert werden kann. Es geht einfach nur um Selbstfindung im Prinzip.
Ja, aber es gibt auch sehr klare, richtungsweisende Lines irgendwie. Zum Beispiel die erste Line der Bridge ist Between the O's and Ones, also zwischen den Nullen und Einsen, und die Null und Eins sind ja die beiden Zustände im binären Zahlensystem. Binäre Zahlen, ja. Genau. Und also das ist irgendwie zwar durch die Blume geschrieben, aber für Leute, die sich damit identifizieren oder die checken, worauf Nemo hinaus will, ist es halt super verständlich.
Genau, aber es ist trotzdem offen genug geschrieben, dass man sagen könnte, man könnte jetzt O's and Ones auch, keine Ahnung, durch Black and White ersetzen.
Ja.
Und dann wäre das quasi im Prinzip genau das Gleiche, bloß halt geöffnet für viele Leute, ohne diese Bedeutung dahinter. Mhm. Und das ist auch, also er hat ja nicht ganz genau gesagt, keine Ahnung, between male and female oder so, sondern er hat ja ganz klar gesagt, okay, zwischen schwarz und weiß, das ist ja so ein bisschen die Metapher.
Ja.
Und das, deswegen meine ich, das ist gut genug geschrieben, dass man halt weiß, es deutet so ein bisschen darauf hin, aber es ist jetzt nicht so, so konkret, dass sich halt die Außenwelt schon wieder abgeschottet fühlt.
Nee.
So. Und dass es halt nicht nur konkret auf eine Minderheit zugeschnitten ist. Und genau das will man ja quasi im kommerziellen Songwriting auch erreichen, dass man schon irgendwie eine Story transportiert und so, aber eigentlich fast schon zeitlose Songs schreibt, weil man einfach die Masse damit erreicht. Und das finde ich total spannend. Also ich finde es total spannend gemacht. Johnny, das war ja bei dir zum Beispiel, in deinen Songs, du beschreibst ja schon auch sehr konkrete Situationen, also du schreibst ja auch sehr bildhaft. Das habe ich jetzt übrigens, als ich die letzte Woche mal in unseren letzten Song reingehört habe, den, ich glaube, Nico, ich habe dir den auch schon mal gezeigt.
Kann gut sein, ich darf immer mal reinhören bei Johnnys neuen Song.
Weil Nico ist eine andere Altersgruppe, und ich zeig dir dem die Songs ab und zu mal, Johnny, wenn das für dich okay ist. Auf jeden Fall genau, du schreibst du ja auch ähnlich, weil du beschreibst ja eine sehr konkrete Situation in deinen Songs, meistens sehr bildhaft und stellst erstmal in der ersten Strophe so ein bisschen dar, was du siehst oder was gesehen wird, wie das alles so aussieht und beschreibst so ein bisschen die Szenerie und das Gefühl und trotzdem schafft man es dann mit den Songs quasi das offen genug zu schreiben, dass sich auch andere Leute da identifizieren können. Aber ich finde das ehrlich gesagt, da hatten wir auch diese Diskussion bei dem jetzigen Song quasi, dass wie konkret darf es sein? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß nicht, ich mag ja dieses Songwriting nicht, auch wenn ich es natürlich selber auch betreibe. Wobei das ja alles immer auf einem Spektrum stattfindet, ne? Wie sehr versuchst du einfach nur einen Song zu schreiben, der möglichst alle erreicht und wie viel Künstler-Dasein, was wirklich auch aus dir rauskommt, ist dann da noch drin. Also ich versuche natürlich kommerzielle Songs zu schreiben, aber dann schon auch vor allem eine konkrete Geschichte zu erzählen. Also das sind zumindest Songs, die mich persönlich dann kriegen irgendwie. Wenn ich weiß, wenn innerlich ein Film abläuft und ich eine Geschichte erzählt bekomme und darüber dann eine Message vermittelt. Ich bin nicht so derjenige, und da sind wir, glaube ich, auch einfach unterschiedliche Menschen, die auch unterschiedliche Musik konsumieren. Ich bin nicht so jemand, der so auf so Songs steht, die einfach nur so ein Gefühl beschreiben so und so sehr vage bleiben. Ich bin ein Freund von klaren Ansagen und das spiegelt sich da auch irgendwie wieder in meiner Mucke. Was heißt, darf sein? Ich würde sagen, grundsätzlich darf alles sein. Solange das irgendwie nice funktioniert und oder bei Leuten, solange das bei Leuten ankommt, ist das alles gut. Selbst wenn es nicht ankommt und das auch gar nicht das Ziel war, dann ist ja auch gut. Also ich finde, Kunst darf man da nicht einschränken. Wahrscheinlich deine Frage darauf abgezielt im kommerziellen Sinne. Also um kommerziell zu funktionieren, wie viel Konkretes darf sein, oder? Verstehe ich dich da
genau
richtig? Ja, also wenn da jemand die Formel hätte, dann würden es alle so machen. ich glaube, das ist immer, ob was wirklich kommerziell funktioniert, ist immer eine Frage auch von Timing, von Glück, von treffen die Worte, die man geschrieben hat, zu der richtigen Zeit, am richtigen Ort, auf die richtigen Ohren, die sie hören. Und multipliziert es sich dann dadurch. Also zum Beispiel mein Song Verliebt in ihn erzählt auch einfach nur eine Geschichte. So, warum ist das jetzt der erfolgreichste Song von mir? Wahrscheinlich, weil es auch ein guter Song ist, der gut geschrieben ist, eine gute Melodie. Aber es hat eben auch zur richtigen Zeit eine Geschichte innerhalb einer Szene, nämlich meiner christlichen Szene, erzählt, um auf sowohl die allermeisten Ohren zu treffen, die das Thema wichtig finden, die vielleicht sogar direkt von dem Thema betroffen sind. Oder eben auch, die das richtig scheiße finden, aber dadurch natürlich auch zu MultiplikatorInnen werden. Und so hat es, glaube ich, dann funktioniert. Aber ich glaube es durchaus, dass es wichtig war, relativ konkret eine Geschichte zu erzählen, über die Bilder klar wird, wie das Gefühl von Menschen, die sich noch outen müssen, in Anführungsstrichen, oder noch outen wollen, wie sich das wohl anfühlt. Ich meine, ich bin ja auch nicht so ein Mensch, sondern habe nur einen Freund, der mir erzählt hat, wie es sich für ihn angefühlt hat. Und das scheint da ganz gut gelungen zu sein. Und deswegen hat es, glaube ich, funktioniert. Und da hat auf jeden Fall, würde ich behaupten, die Geschichte durchaus einen großen Teil zu mitgespielt. Aber eben auch ganz viel anderes. Deswegen finde ich das eine sehr schwierige Frage zu beantworten.
Aber dass die Geschichte, weil Verliebt in ihn sehr mitgespielt hat, würde ich für mich persönlich voll unterstreichen. Mhm. Weil ich bin ein ehrlicher Typ, als mir André das allererste Mal den Song gezeigt hat, dachte ich erstmal so, oh Gott, wie salopp ist denn irgendwie die Hook formuliert, Verliebt in ihn, und es hört sich irgendwie so ein bisschen wie schwuler Schlager an. Ich weiß nicht. Ich war erst mal so, oh Gott, oh Gott.
Darf ich mal ganz kurz, das ist ein ganz klassisches.
Jetzt habe ich mein erstes.
Nee, bekommen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich mag klare Ansagen. Das ist auch gut.
Ja, und nee, jetzt aber das Aber, das positive Aber. Ich habe dann halt das Musikvideo gesehen und mir auch Zeit für die Strophen genommen und in den Text reingeguckt und dann war ich irgendwann so, fuck man, also die Story ist echt gut und die betrifft viele, die kann ich nicht zu 100% auf mich übertragen, aber ich kann Parallelen draus ziehen und ja, dann war es irgendwie mehr so das Gefühl, es wäre doch eigentlich voll geil, wenn es irgendwann, wenn man einfach so salopp und einfach sagen könnte, ich bin verliebt in ihn und es würde in den Medien nicht die fette Diskussion auslösen, ja. Oder nicht mal in den Medien, sondern generell im Alltag.
Obwohl das ja eher eine christliche Diskussion ist und das würde mir auch mal, würde mich auch nochmal interessieren. Wir hatten ja eine
queere Person. Ja, ist das so, André? Weiß ich nicht.
Ja, das Ding ist, pass auf, ich bin ja sowieso, also, wie soll ich sagen, antiqueere Personen sind ja meistens sehr konservativ, so. Und Konservativität, wie gesagt, verknüpfe ich in meinem Kopf, auch wenn ich weiß, da gibt es eine liberale Szene und die auch nicht gerade klein ist, aber das stammt ja schon auch irgendwie aus dieser religiösen, im weitesten Sinne, nicht nur christlichen religiösen, sondern auch einfach aus dieser religiösen Ecke, so. Und ich finde das so total spannend jetzt, weil wir hatten ja mit Beate eine queere Person aus der christlichen Szene quasi hier im Podcast, die erzählt hat, wie das für sie sich so angefühlt hat, und da könnt ihr gerne auch mal die Folge nochmal nachhören mit Beate, die ist auf jeden Fall sehr hörenswert. Und jetzt würde ich gerne, da wir jetzt mit Nico quasi eine queere Person hier haben, die nicht der christlichen Szene angehört, würde ich einfach mal gerne, du hast ja auch die Folge jetzt mit Beate gehört, ja. Kannst du da Parallelen auch in die nicht-christliche Gesellschaft ziehen? Kannst du da, siehst du da auch irgendwie parallele Strömungen generell in der Gesellschaft? Weil wir hatten ja auch die Diskussion, also unser Gesangsunterricht ist hier meistens auch ein bisschen Therapiestunde.
Ich auch.
Wir hatten die Diskussion ja auch letztens, weil ich dir gesagt habe, so hart es klingt, aber ich finde, queere Personen sind einfach gerade noch, um sich wirklich frei und angenommen zu fühlen, leider in der falschen Zeit geboren. So, die sind leider zu früh geboren. Und ich finde, eine 18-jährige queere Person, so wie du das bist, die muss einfach lernen, wie sie auch mit der Gesellschaft umgeht. So, weil die Gesellschaft, so hart es klingt, die ändert sich langsam, aber das braucht noch Zeit. Und wenn du dich halt safe durch den Park bewegen willst oder durch die Innenstadt mit deinen durchaus unfassbar stylischen Outfits, wie ich finde, die aber natürlich sehr auffallen, dann musst du irgendwie lernen, wie du dich in der Gesellschaft jetzt zum jetzigen Zeitpunkt safe bewegen kannst. Genau, siehst du da irgendwelche Parallelen zu Beates Geschichte? Siehst du da keine Parallelen? Wie empfindest du das?
Also, ich kann mich jetzt nicht eins zu eins an die Folge mit Beate erinnern, weil die schon eine Weile her ist, aber ich würde tatsächlich sogar auch Johnny in der Hinsicht unterstützen, weil als queere Person habe ich halt das Gefühl, es ist auf jeden Fall nicht nur irgendwie ein christliches Problem oder ein Problem von FundamentalistInnen, sondern das ist halt ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil sexuelle Diskriminierung fängt halt nicht da an, wenn du irgendwie in der Bahn angepöbelt oder angefasst wirst, sondern es geht ja auch los, wenn dir irgendwie Dinge nicht zugetraut werden, weil du schwul bist, weil irgendwie, keine Ahnung, ich wurde oft damit konfrontiert, weil ich schwul bin, kann ich irgendwie so handwerkliches Zeug nicht so oder kann ich so gut anpacken wie irgendwelche Hetero-Jungs, was halt so Bullshit ist und ja. Also,
aber ich bin ganz offen, ich kann es nicht.
Ja.
Wenn ich anpacke, ist wie wenn zwei loslassen, ey. Ich kann gar nichts.
Okay. Ja, siehst du, dann wurden irgendwie.
Ganz kurz, hat man heute bei den technischen Problemen gelöst, du, gemerkt. Ja.
aber nee, ich glaube, das zeigt doppelseitig, wie Quatsch solche Stereotype sind. Also, wie man eben gesehen hat, ich bin auch nicht frei von Stereotypen, dass ich hier in das Fettnäpfchen getreten bin. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass es irgendwie, also normal ist natürlich immer so ein Wort, aber wenn es irgendwann keine große Sache mehr wäre, ich hoffe, in den Generationen nach mir, wo meine Freundin dann vielleicht Kinder oder Enkel bekommen, dass die in einer viel freieren und einfach verständnisvolleren Welt aufwachsen können.
Aber ist das nicht in deiner Generation, also so nehme ich das zumindest wahr, so viel Kontakt habe ich jetzt ja leider auch nicht mehr zu 18-Jährigen, aber ich nehme immer, wenn ich dann Kontakt habe, war, dass das bei euch wirklich gar kein Thema mehr ist. Oder ist das falsch?
Naja, für mich persönlich, es ist schon kein Thema mehr in meiner gewohnten Umgebung, weil ich habe mir natürlich eine Bubble gesucht und eine Bubble aufgebaut, wo ich liebe Menschen kenne, die mich halt einfach so akzeptieren, wie ich bin. Und wenn sie mich halt nicht nice finden, dann tangieren wir uns halt nicht und dann gehen wir uns aus dem Weg und sehen uns auch nicht mehr. Aber die Bubble, die ich habe, die erweitert sich ja auch meistens um Leute, die irgendwie ähnlich denken wie ich oder ähnliches erlebt haben wie ich. Und deswegen werde ich jetzt direkt nicht unbedingt mit Gleichaltrigen konfrontiert. Aber wenn ich jetzt irgendwie durch die Stadt gehe, dann kann ich schon von Blicken oder irgendwie auch teilweise so Händen vorm Mund irgendwie ausmachen, dass ich irgendwie Gesprächsthema bin und dass sich jemand irgendwie rausnimmt, über mein Auftreten, mein Outfit, was auch immer zu urteilen. Und das finde ich.
Ach so, weil dein Outfit dann wahrscheinlich Aufmerksamkeit erregt.
Okay. Genau, also.
Weil man sieht dir ja jetzt nicht an der Nasenspitze an, dass du non-binär bist.
Nee, voll. Ja, also zu einem gewissen Grad möchte ich natürlich auch mit meinen Outfits provozieren, einfach um so im Alltag zu demonstrieren oder ja aufzuzeigen, also auch in Erfurt, auch in einer 200.000 Einwohnerinnenstadt, ist es halt irgendwie, also es sollte nichts Besonderes mehr sein, dass jeder und jede so rumlaufen kann, wie er will. Halt solange es irgendwie im Rahmen der Verfassung ist natürlich, aber ich glaube, ihr versteht da, was ich meine.
Anne, bleib angezogen.
Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Du willst natürlich diesen Gesprächsradius oder dieses Gesprächsviereck so ein bisschen erweitern. Das finde ich auch total geil. Wir hatten ja mal das Thema, dass ich dann quasi durch Extreme, was heißt Extreme, dein Auto ist ja jetzt nicht extrem, aber dass ich durch Sachen, die außerhalb dieser Norm liegen, natürlich auch die Normalität verschiebt. Also es gibt so einen gewissen Radius an Sachen, die in der Norm liegen. Und wenn Leute sagen, keine Ahnung, ich ziehe ab jetzt ziehen Männer nur noch Röcke an, dann wird das wahrscheinlich nicht passieren, dass nur noch Männer Röcke anziehen. Aber es wird immer normaler, dass Männer Röcke anziehen. Und das fühlt sich dann quasi, es liegt in so ein paar Sachen liegen dann doch wieder an der Norm. Dass man vielleicht, keine Ahnung, rosa lackierte Nägel hat oder so.
Weiß ich nicht. No.
Genau. Ich finde das total spannend, weil du gesagt hast, du willst irgendwie provozieren, aber du hast natürlich auch Angst vor der Gesellschaft. Zumindest ist es so rausgekommen in den letzten Stunden.
Das bringt es voll auf den Punkt eigentlich, ja.
Weil du natürlich auch Angst vor vom Backlash hast, quasi, der dann auf dich zukommt.
Ja. Also, das ist irgendwie so ein Risiko. Deswegen bin ich auch irgendwie eigentlich immer, wenn ich zum Beispiel Bahn fahre, einfach in Alarmbereitschaft. Inzwischen fällt mir das nicht mehr so bewusst auf, aber unterbewusst merke ich das halt, weil ich einfach in meinem Körper sehe, dass ich angespannt bin. Und das ist irgendwie, glaube ich, teilweise vergleichbar mit Frauen, die nachts Angst haben müssen, allein nach Hause zu gehen. Also ein sehr ähnliches Gefühl habe ich und ja, ich weiß aber auf der anderen Seite, dadurch, dass ich männlich gelesen werde, dass ich irgendwie die Chance hätte, wenn ich mich den Normen entsprechend kleide und irgendwie nicht das Ausfallendste anziehe, dass es mir dann anders ergehen würde und das finde ich traurig.
Weil du im Prinzip das dieselbe stimmt, Person bist, plus dass du ganz normal
irgendwie Hoodie anhast. Die Hülle und die Fassade sorgt für so viel Trubel und das finde ich krass.
Ja, das kann ich verstehen. Ja, das Ding ist halt, dass ich wollte nur sagen, dass ich das, also deswegen auch meine Kritik, dass sich dann Leute quasi nur durch die Sexualität oder nur durch, keine Ahnung, den Beruf identifizieren. Aber wenn man natürlich aufgrund dessen, dass man, keine Ahnung, queer ist oder so, die ganze Zeit damit rechnen muss, auch angefeindet zu werden und das auch die ganze Zeit im Kopf hat, dann kann man ja auch gar nicht anders, als sich darüber auch zu identifizieren.
Ja, aber um es vielleicht nochmal konkret zu sagen, ich bin gerade immer noch in der schwierigen Phase, was so Selbstfindung betrifft, weil also ich würde mich aktuell als Junge identifizieren, aber gerade in den letzten Wochen, was auch irgendwie durch Nemo und seinen Song The Code angestoßen wurde, wurden so Urgefühle in mir irgendwie wieder zum Leben erweckt, die ich früher hatte und mich zum Beispiel nie in so einem heteronormativen Jungsbild wohlgefühlt habe und auch nie da reinpassen wollte. Und deswegen finde ich mich da gerade halt selbst, weil im Endeffekt ist non-binär sein nichts viel anderes, als dass ich mich als Mensch sehe, bevor ich mich als Mann sehe. Oder ich sehe nicht das Geschlecht, sondern ich sehe den Menschen, ich sehe das Anthropologische. Und
ja, ich glaube, es ist auch halt einfach ein Spektrum. Also ich glaube, ich habe auch einfach viele, weiß ich nicht, viele weibliche Züge, jetzt mal behaupten. Und ich bin jetzt auch nicht komplett dieses, weiß ich nicht, die männliche Stereotype. Ich glaube, da wirkt vielleicht Johnny sogar noch ein bisschen männlicher als
ich. Was auch immer das heißen soll, aber.
Ja, ich weiß halt nicht, ob man sich dann immer so gleich in Kategorien einteilen muss. Weißt du, weil das ist auch, klingt schon wieder so ein bisschen nach Schubladendenken in der queeren Szene, dass man sagt, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, non-binär. Es gibt so drei Möglichkeiten. Ich bin non-binär, ich bin weiblich oder ich bin männlich. Und dieses Diverse ist halt einfach so in der Mitte.
Ach ja, also am liebsten würde ich mich eigentlich gar nicht labeln.
Ja, das ist doch auch okay.
Ja, also meistens sage ich dann einfach irgendwie, ich bin schwul, weil das die meisten Diskussionen etwas einfacher macht.
Aber das ist zum Beispiel, da würde ich gerne mal einhaken, weil es gibt mit Sicherheit Menschen, die hier zuhören, die gar nicht wissen, was non-binär sein überhaupt heißt. Vielleicht kannst du das ja nochmal erklären. Ich glaube, André und ich haben eine sehr gute Vorstellung davon, aber mit Sicherheit wissen wir das auch nicht so ganz genau. Und André vielleicht noch mehr, weil ihr mehr im Gespräch seid. Und danach kann ich ja mal also, von einer Situation, die ich in Berlin hatte mit einer non-binären Person, die mir sehr unangenehm war, weil ich total überfordert war. Und genau, also vielleicht erklär das doch einfach mal.
Ich glaube, ich würde es am liebsten tatsächlich an einem persönlichen Beispiel erklären wollen, weil tatsächlich dieses Jahr hat mir eine Person sehr großes Vertrauen gegenübergebracht, weil sie sich mir gegenüber, im Februar war das, glaube ich, als non-binär geoutet hat, also in Anführungsstrichen geoutet. Wir sind halt schon seit 3 Jahren oder so befreundet und wirklich super close und sie ist als Mädchen, als Frau geboren worden. Wir haben viele Erlebnisse gesammelt, wir haben eine sehr tiefe Freundschaft entwickelt und natürlich sind auch erstmal die Erlebnisse unter dem Namen abgespeichert in meinem Kopf, aber jetzt im Februar meinte sie einfach im Auto zu mir, du Nikolas, worüber ich mit dir schon immer mal reden wollte oder schon seit einer Weile reden wollte, ich identifiziere mich als non-binär. Ich sehe mich nicht als nur weiblich und ich möchte auch einen neuen Namen und zwar Mo. Das mit dem neuen Namen ist ja auch mit dem Selbstbestimmungsgesetz jetzt ab November viel einfacher geworden, um den Namen ändern zu können, was ich sehr schön finde. Deswegen hat der Bundestag mal was Gutes gebilligt aus meinen Augen. Aber zurück zur Geschichte. Genau, also sie hat mir dann natürlich auch erzählt, gerade gegenüber ihrer Family war das irgendwie sehr schwierig, das zu rechtfertigen, dass sie sich nicht als das Mädchen sieht, als was sie ja immer von ihrer Familie erzogen wurde und als was sie auch irgendwie von außen identifiziert wird, weil sie hat eben einen Busen und sie hat lange Haare, obwohl lange Haare ja heutzutage auch nichts mehr viel zu sagen haben, was gut ist. Aber ja, also sie hat mir halt erzählt, ihre Mom ist auch relativ spirituell unterwegs, würde ich sagen, und versucht sehr im Einklang mit der Natur und so zu leben. Und für die war es halt irgendwie hinsichtlich dessen schwierig, dass sie der festen Überzeugung ist, dass alle Menschen so geboren werden, wie sie dann eben biologisch existieren. Also dass auch die Geschlechtsorgane halt ein fester Bestandteil von uns sind und dass die dann auch unser Geschlecht letztendlich ausmachen und dass das eben nicht auch direkt mit unserer Psyche verbunden ist und dass unser Gehirn und unsere Psyche und unsere Sozialisation auch einen großen Einfluss drauf haben, wen wir lieben oder wer wir sein wollen. Und ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie anschaulich gemacht hat, was non-binär sein heißt.
Ich glaube, also wenn man das zusammenfassen will, was du gesagt hast, ist, glaube ich, kann man sagen, hört den Nemo-Song.
Yes.
Alles, was sich quasi zwischen 1, 0 und 1 befindet, zwischen schwarz und weiß, zwischen männlich und weiblich, und alle Leute, die sich da nicht eindeutig zuordnen können, sind quasi non-binär, würde ich sagen. Oder zumindest queer.
Aber sind das denn nicht, also ich frage jetzt wirklich aus Interesse und das bitte nicht als Kritik verstehen, weil das ist so ist es nicht gemeint, ich versuche es nur noch besser zu raffen. Sind wir nicht alle auf eine Art non-binär? Vielleicht missverstehe ich das auch total falsch, weil ich würde auch sagen, ich habe Eigenschaften, die andere vielleicht als eher weiblich einsortieren würden, und damit aber überhaupt kein Problem und finde das, also genauso wie du das hast, André, genauso wie du das hast, Nico, also wo, oder ihr merkt, ich bin ein bisschen...
Ja, ich glaube, das ist dann eine Diskussion.
Fehlt die Sprachfähigkeit.
Ja, ich glaube, das ist die Diskussion.
Was macht Nico zu einer non-binären Person und mich nicht, nur weil ich mich relativ gut mit dem Mann-Dasein anfreunden kann, also mit diesem Label, ich bräuchte dieses Label jetzt nicht, ich bin einfach der Johnny, so wie der Johnny halt ist, aber habt das Privileg, da in unserer Gesellschaft kein Problem zu kriegen und du fühlst dich wahrscheinlich dazwischen, ne? Das ist zumindest das, was für mich non-binär sein irgendwie bedeutet. Und deswegen brauchst du dieses Label, aber eigentlich sind es ja nur Eigenschaften, die unsere Persönlichkeit ausmachen, die halt von manchen entweder weiblich oder männlich oder irgendwie dazwischen gelesen werden oder man hat so eine Mischung davon und das macht das Problem aus. Oder, also das raffe ich noch nicht.
Ich glaube, das ist für mich, Nico, du kannst gleich dazu antworten, ich finde nur, dass das ist eine Diskussion über Stereotype. Weißt du, was ich meine? Also es gibt klar, wenn du in jeden Laden gehst, gibt es eine Herren- und eine Damenabteilung. Und mittlerweile hat es angefangen, sich zu mischen, dass Frauen einfach in der Männerabteilung einkaufen. Andersrum ist es eigentlich normaler geworden, zumindest in der Bubble, wo ich jetzt lebe.
Ja, ist auch geil.
Und dann ist es halt die Frage, was macht den Mann aus? Was macht die Frau aus? Und ist es wirklich notwendig, überhaupt darüber zu reden? Oder ist das Ganze sowieso einfach nur ein Spektrum, wo jeder sagt, okay, ich habe irgendwie weibliche Züge, ich habe auch männliche Züge und meine Art, wie ich bin, die muss ich überhaupt nicht richtig definieren, sondern ich bin jetzt einfach, keine Ahnung, ich bin halt so geboren, ich bin zufrieden mit meinem Körper. Es gibt dann natürlich auch andere Fälle, wo die Leute sagen, ich bin überhaupt nicht damit zufrieden, wie ich geboren wurde und wer ich bin und ich fühle mich da total unwohl. Das ist nochmal eine andere Kiste. Aber ich glaube, für den anderen größten Teil der Gesellschaft ist es eine ganz normale Sache, sich zumindest im Kopf gerade in männlich und weiblich einzuteilen.
Ja, ich meine, das macht ja auch auf eine Art irgendwie Sinn. Also
ja, es macht Sinn. Biologisch macht es wahrscheinlich auch mehr oder weniger Sinn und es macht auch die Welt ein bisschen einfacher. Aber dass man einfach trotzdem sagt, okay, ich hab trotzdem auch, keine Ahnung, mittlerweile ist auch eine Normalität geworden, dass Frauen kurze Haare haben, Männer lange Haare haben. Das ist ja schon mal irgendwie ein Fortschritt. Dass das alles sich auf einem gewissen Spektrum bewegt, das muss, glaube ich, die Gesellschaft verstehen. Und wenn sich das alles auf einem Spektrum bewegt, dann ist das auch total Rille, wie man sich da irgendwie positioniert. Also dann ist es total egal, wo du dich auf diesem Spektrum befindest. Und dann brauchst du es auch nicht mehr irgendwie, nicht mehr groß darüber nachzudenken. Das ist ja quasi eigentlich die zumindest meine Zielvorstellung.
Sag du es, Johnny.
Nee, ich wollte nur nochmal den Punkt unterstützen, dass ich glaube, dass wichtig ist, da einfach Biologie, die ja, also da kannst du ja wenig drum rumreden, das ist einfach so, ne, es gibt halt da, also, ne, das eine passt mit dem anderen zusammen und im Zweifelsfall kommen da neue Menschen bei rum, da kannst du jetzt auch wenig dran rütteln, und aber da Biologie von Wesenszügen und Persönlichkeit und so zu trennen, klingt für mich zumindest wie eine Lösung und dann auf der Persönlichkeitsschiene sind wir da doch alle gleich. Also, ne, das meinte ich mit dem, ich habe männlich gelesene Merkmale und weiblich gelesene Merkmale und im Endeffekt sind es alles einfach nur Merkmale, die eine Persönlichkeit zusammensetzen, die der Johnny sind. Und genauso ist es bei dir, André, und genauso ist es bei dir, Nico. Und ich glaube, das würde das Ganze total vereinfachen, weil ich kann diesen Punkt von eher konservativ denkenden Menschen total verstehen. Ja, er ist doch total logisch, Mann und Frau, weil die machen dann, ne, das funktioniert auf biologischer Ebene, offensichtlich passt das zusammen. Und den Punkt kann ich nachvollziehen, aber da ist einfach gefühlt für mich der Fehler drin, dass das auf Wesenszüge übertragen wird und das macht dann halt offensichtlich weniger Sinn. Also weil nicht alle Männer so und so sind und alle Frauen so und so, sondern von beiden etwas. Sorry, Nico, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, voll. Also ich stimme dir da auch sehr zu, was du gerade gesagt hast, weil also ich bin natürlich auch biologisch von meinem Körper her ein Mann, aber wie ich auch gesagt habe, ich finde mich gerade selbst und das ist ja meine Psyche, die versucht, das mit sich selbst auszumachen, wie ich selbst von anderen Menschen gesehen werden will oder auch wie ich mich vorstellen will, wie ich mich selbst sehen will, wenn ich aufwache und aufstehe jeden Tag. Darum geht es, glaube ich, mehr, dass man selbst auch ein Stück seines Selbstwerts darüber definieren kann, dass man für sich selbst zumindest sicher ist, egal wie viel Gegenwind man bekommt, okay, ich sehe aus wie ein Mann, wenn ich in den Spiegel gucke, aber ich fühle mich weder als Mann noch als Frau und das ist voll okay. Also ich bin einfach keine von diesen binären Geschlechtern in meinem Kopf und entweder die Leute tolerieren und akzeptieren das und nehmen mich so, wie ich bin, nehme ich als Nico, nehme ich als André, nehme ich als Johnny. Ist ja im Endeffekt egal. Und ja, Hauptsache man hat irgendwie Menschen um sich, die einen für die Person zu schätzen wissen, die man sein möchte.
Ja, ich fand das ist eine spannende Frage, Johnny, von dir, ob wir nicht alle non-binär sind, weil es halt es gibt ganz viele verschiedene Farben und Möglichkeiten, sich selbst zu identifizieren. Und ich finde gerade Leute, vor allem in deinem Alter, Nico, das ist schon eine krasse Leistung, sich mit 18 Jahren so hart zu reflektieren und sich selbst zu hinterfragen und dann auch öffentlich, weil du bist ja jetzt hier im öffentlichen Podcast, auch zu sich selbst da irgendwie zu stehen und zu sagen, ja Mann, ich bin in der Selbstfindung, findet euch damit ab und dann ist es halt so. Und ich finde es immer noch eine starke Leistung, einfach zu sagen, okay, ich möchte auch in der Öffentlichkeit die Leute darauf hinweisen, auch wenn sie und sie kommen um mich nicht drum rum. Also ich ziehe halt die Outfits an, die ich anziehe und ich lasse mich da nicht einschränken, finde ich wirklich richtig, richtig, richtig gut und richtig krass. Wenn wir jetzt noch Zeit haben, möchte ich noch auf eine kleine Sache zu sprechen kommen. Wir hatten ja im letzten Podcast über The Voice Kids geredet und du bist ja jetzt quasi mein Gesangsschüler und wir haben ganz lange diskutiert, weil du ja unbedingt zur Show möchtest.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, und ich habe natürlich versucht, dir irgendwie alles zu sagen, was ich so darüber weiß und dir dahingehend irgendwelche Tipps zu geben. Ich habe dir auch meine Hilfe angeboten. Wie hast du dich entschieden und warum?
Also erstmal vielleicht den Pod The Voice aufmachen. So mein 12-jähriges ich würde mal sagen, bis ich so 16 war oder 15, war sehr schwer zu bremsen, weil ich sehr überzeugt davon war, da gern mitmachen zu wollen, Leute kennenlernen zu wollen, irgendwie von einem Millionenpublikum im Fernsehen auftreten zu wollen. Und das Thema kam jetzt auch für mich persönlich nochmal mehr auf, weil mich meine Musiklehrerin gefragt hatte. Also ich hatte ja eigentlich schon mal erklärt, aus welchen Gründen ich mich doch dagegen entschieden habe, bei so einem Format aktuell mitzumachen. Aber sie hat mich eben gefragt und meinte so, ja, ich verstehe deine Gründe, aber wäre doch voll die krasse Chance, um Connections zu schließen und irgendwie ein bisschen Fuß in der Musikindustry zu fassen, dass du dich eben doch mal bei The Voice of Germany bewirbst. Aber ich bin auch da tatsächlich irgendwie standhaft geblieben, weil André und ich da viel drüber geredet haben. Also was mir irgendwie am meisten so im Hinterkopf rumschwirrt, ist, dass ich nicht diesen Casting-Show-Stempel bekommen möchte. Also wenn ich in der Industrie irgendwie Fuß fassen sollte, was natürlich mega genial wäre, dann möchte ich das nicht über so eine Plattform haben und dann irgendwie bei jedem öffentlichen Auftritt, den ich habe, oder in jedem Zeitungsartikel, als der von The Voice, von so einem Format genannt werden, sondern als die Person, die ich bin, weil das ist auch irgendwie wieder zurückführen auf das Thema Selbstidentifikation. Also ich möchte ja gern so in den Medien irgendwie erscheinen, wie ich selber bin und so authentisch wie möglich, und das wäre nicht der richtige Weg für mich.
Johnny, was sagst du zum Castingshow-Stempel? Gibt's den noch?
Auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall real, und wenn man sich nicht ganz klar entscheidet, den nicht mehr haben zu wollen und dementsprechend dafür arbeitet oder dagegen arbeitet, dann bleibt er auch. Ich würde trotzdem sagen, dass man den durchaus auch wieder loswerden kann. Also ich würde behaupten, ich habe ihn losgeworden. Alle öffentliche Berichterstattung, die in den letzten 2 Jahren zu mir gekommen ist, hat das entweder überhaupt nicht mehr zum Thema gemacht oder gehabt, weil es eben mittlerweile andere Aufhänger gibt. Also vor allem den Verliebt in ihn Aufhänger gibt es mittlerweile, der das abgelöst hat. Das ist halt immer die Frage, gibt es einen anderen öffentlichkeitswirksamen Aufhänger für Medien, über dich zu schreiben, über dich zu berichten und so. Genau, deswegen ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr ein valider Gedanke, der total Sinn macht. Und wenn man das nicht möchte, dann sollte man das nicht tun. Ich würde aber nicht sagen, dass man den für immer hat. Also andere große PopkünstlerInnen, keine Ahnung, Michael Schulte, Max Giesinger, you name them, wen gibt's noch? Gibt auch noch ein paar.
Nicht, also hier, Mattea
war in meiner Staffel zum Beispiel.
Ich würde durchaus auch den ESC als Castingshow bezeichnen, weil das ist im Prinzip ein Musikwettbewerb, so wie The Voice auch ist.
Und der glaube ich, der ESC-Stempel ist noch krasser als The Voice-Stempel.
Ja, und jetzt auch für alle Künstlerinnen und Künstler, die jetzt da auch teilnehmen, die werden das auch nicht los. Also ich finde, wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen anderer Meinung als du, Johnny. Ich glaube, wenn man einmal Teil davon sowas war, dann wird das immer auch irgendwie mit aufgeführt werden in deiner Künstlerbiografie, weil es nicht anders geht, weil es einfach auch nochmal so passiert ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass es hierzulande so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, versucht wird, irgendwie wegzuschweigen. So, da ist es irgendwie in anderen Ländern deutlich anders. Keine Ahnung, wenn man halt nach Amerika schaut mit Kelly Clarkson oder irgend sowas, dann ist es halt eher so eine dicke Leistung, die sie da halt erbracht hat. Und hier ist es halt einfach so, ja, keine Ahnung, der hat sich halt auf die Bühne heben lassen, so gefühlt. Und hat dann halt seine Karriere gemacht. Und das ist dann eher so ein bisschen negativ konnotiert hier in Deutschland. Ich finde, auch Michael Schulte und Max Giesinger und auch Lena Meyer-Landrut und die ganzen Leute, die haben, also die Vergangenheit kann man halt nicht wegleugnen. So. Und ich glaube, dieser Stempel wird bleiben. Und auch wenn bei dir die Berichterstattung momentan noch anders ist, wenn jemand sich wirklich mit deiner Künstlerbiografie auseinandersetzen würde, dann würde The Voice auf jeden Fall auch eine Rolle spielen.
Klar, das meine ich auch nicht, das meine ich auch nicht, dass das komplett ausradiert wird, aber es ist einfach nicht mehr das interessante Thema über mich. Also, das meinte ich damit. Also, mittlerweile ist für mich, ist für die Öffentlichkeit interessanter, dass ich Christ bin und kein Problem habe mit LGBTQ-Menschen oder queeren Menschen im Allgemeinen. Das ist spannend. Und weil die Bild über mich geschrieben hat, Pfarrers Sohn ist verliebt in ihn. So, das ist das Erste, was man findet zu mir, wenn man mich googelt. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden oder wie auch immer, aber das The Voice-Thema ist auf jeden Fall nicht mehr das alles überschattende Ding.
Ja, das stimmt.
Das meinte ich damit.
Stimmt. Aber es wird immer Teil deiner Künstlerbiografie sein.
Na klar.
Nicht? Also das stimmt, das nimmt irgendwann ab. Du wirst dich nicht, da hätten wir wieder das Identifikationsthema, du wirst dich nicht dein Leben lang irgendwie durch die Castingshow definieren. Manche Leute machen das und die kommen da quasi nicht drüber hinweg, dass das auch irgendwie vorbei ist. Aber das wird immer Teil davon sein. Also egal, was du machst, die Entscheidung in deinem Leben damit zu machen oder nicht, werden da eine Rolle spielen auf jeden Fall.
Aber voll lustig, dass ihr das sagt, weil, also, so ganz ehrlich, das ist schon noch ein ziemlicher Traum von mir, irgendwann selber beim ESC mitzumachen.
Jetzt wieder durch Nemo oder einfach
generell? Nee, tatsächlich auch mehr durch Nemo, weil es irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt indirekt da so Blut geleckt, weil ich gesehen habe, es kann auch funktionieren, wenn man einfach super authentisch die eigene Identität da auf die ESC-Bühne bringt und dann halt sogar den Wettbewerb gewinnt. Also darum wird es mir nicht mal gehen, sondern einfach da dabei gewesen zu sein. Aber ist natürlich auch nochmal ein Hintergedanke, den ich jetzt mitnehme, dass ihr sagt, yo, vom ESC ist der Stempel wahrscheinlich nochmal krasser, weil es würde ich unterschreiben, vor ein paar Jahren, 2018 glaube ich, hat Duncan Lawrence ein ESC gewonnen für die Niederlande mit Arcade und der war dann eigentlich auch erstmal ein Jahr weg vom Fenster, aber dann hat sein Song nochmal richtig fett auf TikTok geboomt und hat dann irgendwie die Milliarden Streams auf Spotify geknackt, was ja eh so die unfassbare Schallmauer eigentlich ist. Und dann ging seine Karriere ziemlich steil. Aber ich glaube, der wird auch wahrscheinlich nie so richtig diesen ESC-Stempel loswerden. Also der ist jetzt zwar sein eigener Künstler, aber klar denken dann irgendwie, der Kern der Fans denkt natürlich noch an seinen ESC-Auftritt. Ja.
Und das ist natürlich auch wieder so ein Ding, warum Leute, also richtige Künstler, die jetzt quasi schon erfolgreich sind, bei dem ESC niemals mitmachen würden, weil sie halt dann einfach unnötigerweise diesen Stempel aufgedrückt bekommen. Und das finde ich echt schade, ey. Es ist so schade, weil der ESC halt einfach wirklich eine Veranstaltung ist, wo man mit dicken Produktionen einfach der Welt einfach mal präsentieren kann, was so abgeht.
Und dann kommt ja aber noch dazu, dass gerade bei Deutschland irgendwie das Risiko sehr hoch ist, dass dann solche bekannten Künstler in richtig fett rein losen würden. Und
ja, genau.
Wenn die dann einmal so Bad Press hätten, dann...
Ja, und man wird auch das Gefühl halt nicht los, dass das schon, also dass der ESC ist ja schon auch sehr politisch geworden, ne? Sieht man ja auch in diesem Jahr mit dem ganzen Gaza-Konflikt und dass da alles irgendwie das Thema auch drum geworden ist. Also war es nicht letztes Jahr so, dass fast die Ukraine gewonnen hätte und so?
Ja,
und so. Also das ist schon alles auch sehr politisch aufgeladen, ne? Deswegen liegt das Gefühl zumindest auch nicht immer nur am Künstler oder der Künstlerin, die auf der Bühne stehen, sondern eben auch, ob man mit dem Thema, das man eben verkörpert, gerade ganz gut in die Zeit passt. Was mit Sicherheit bei
mir auch das, was du gesagt hast. Das ist ja auch das, was du gesagt hast, Johnny, dass es ja schwierig ist, auch aus Musik einen Wettbewerb zu machen, einfach.
Richtig.
Genau. Denn da muss man sich einfach frei von machen und dass es natürlich dann einen Gewinner oder eine Gewinnerin gibt. Das muss in so einem Kontext halt einfach da sein, um die Spannung zu erhalten. Aber richtig vergleichbar ist es ja nicht. Also an was macht man jetzt diese Punkte fest, an welchen Kriterien wird da abgestimmt? Also ich finde das immer schwierig, weil wenn man so nimmt, müssten ja quasi eigentlich schon keine Ahnung, bei The Voice durch Anrufe, wenn es jetzt einen internationalen Wettbewerb geben würde, The Voice International oder so, müssten ja quasi die Leute, die Länder mit den meisten Einwohnerinnen einfach schon einen großen Vorteil haben gewählt. Genau, also ich finde es dann immer schwierig, aus Kunst quasi einen Wettbewerb zu machen. Wollen wir jetzt eigentlich noch eine kleine Kategorie abrappen oder wollen wir jetzt einfach direkt zur Playlist kommen?
Ich würde extrem gerne, aber ich habe tatsächlich nach hinten raus nicht so viel Zeit heute.
Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Playlist. Habt ihr Bock?
Yes.
So machen wir das.
Nico, ich würde sagen, du fängst an. Hast du dich vorbereitet?
Tatsächlich ist der Punkt ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber ich würde jetzt natürlich richtig gerne The Code von Nemo auf unsere Spotify.
Da kommt der eh drauf.
Auf eure Spotify. Ach stimmt.
Der ist ja die
Hochleitung quasi. Dann startet ihr gerne. Ich gucke nebenbei mal in meinen Lieblingssongs.
Dann würde ich gerne einen Song draufpacken von, ich weiß nicht, wie der heißt, Ruel oder so heißt der, Up in Flames, habe ich letztens gehört, war richtig gut. Ruelle. Bei mir kommen immer, ich bin ja immer der Fan davon, Playlists zu hören, die mir einfach Künstler vorschlagen, Künstlerinnen. Und ich bin eigentlich scheiße, ich bin halt nicht so ein Fan-Typ, der dann quasi immer einen Künstler durchhört oder eine Künstlerin, sondern ich entdecke gern Neues. Und es gibt ja wirklich so viele Künstlerinnen und Künstler da draußen zu entdecken. Und der wurde mir quasi in die Playlist gespült. Up in Flames von Ruel.
Ruel. Geil. Jo. Wird auf die Playlist gepackt. Ich habe mal wieder einen Song von einem Popkurs-Kumpel. von mir. Und zwar von dem lieben Paul Weber, der hat eine EP rausgebracht, Messe Deutz. Und ich würde gerne den gleichnamigen Song Messe Deutz auf die Playlist packen. Hat mir sehr gut gefallen.
Paul Weber hatten wir schon mal auf der Playlist, ne?
Hatten wir schon mal auf der Playlist, ja.
Sehr gut. Ist ein ständiger Begleiter anscheinend.
So ist es.
Hast du einen gefunden?
Ja, ich würde gern einen relativ kleinen Artist aus Großbritannien pushen, und zwar Benedict Cork. Der hat jetzt ein neues Album released und da würde ich gerne mal den Song Soulmates auf die Hooklines-Playlist packen.
Sehr gut. Ey, ihr Lieben, ich würde sagen, wir rappen jetzt die Folge mal gleich ab. Wir haben noch eine Sache. Wir haben Johnny und ich spielen im Oktober hier in Erfurt am 19. und Johnny am
12. und am 28.06. spiele ich auch noch in Erfurt.
Genau. Im Sommer spielt Johnny noch ein Freiluftkonzert, aber ansonsten kauft euch Tickets. Die Tickets verlinken wir euch in der Folgenbio. Und gibt es noch irgendwas zu sagen? Möchtest du noch irgendwas sagen abschließend?
Cool, dass ich hier sein konnte. Ach so, oh gut, dass du sagst. Eine Sache wollte ich noch sagen. Mir ist zwischendurch aufgefallen. Also eine Sache mit Non-Binarität sind natürlich auch Pronomen. Und wir haben hier aus Versehen alle dreimal bei Nemo er verwendet. Und Nemo sieht sich nicht mehr als er. Deswegen, wenn ihr irgendwie über Nemo redet, dann sagt am besten Nemo. Also Nemo mag dies, Nemo tut das. Und sorry für alle Leute, die sich dadurch getriggert gefühlt haben.
Das war ja tatsächlich das halt was mir auch aufgefallen ist. Und ich hatte mich gefragt, weil du auch zu deiner Freundin, das zum Beispiel bringt mich jetzt in ein Dilemma. Ja. Sagt man jetzt Freundin, sagt man sie oder sagt man they?
Also,
oder?
Das ist natürlich, also ich müsste wirklich lügen, wenn ich sagen würde, das wäre für mich kein Problem. Weil gerade wenn du eine Person lange kennst und die lange als Freundin eben als weiblich angesprochen hast, dann ist natürlich schwierig, sich umzugewöhnen, aber ich merke, wie es mir immer leichter fällt, weil letztens musste ich sogar überlegen, wie ihr früherer Mädchenname war. Aber so als Ersatz für Freund oder Freundin ist befreundete Person ziemlich gänglich, und ich persönlich versuche dann einfach, so oft wie es geht, den Namen der Person zu verwenden und auf Pronomen zu verzichten, weil ich fände es auch irgendwie weird, wenn wir jetzt halt hier so im Deutschen dann they oder them so richtig random sagen. Also das ist aber einfach mein persönlicher Geschmack.
Und genau. Wenn ich da noch eine Frage, weil das war nämlich das, was mir in Berlin passiert ist und mir tatsächlich unangenehm war, weil keine Lösung dafür hatte. Es war eine non-binäre Person, über die ich gesprochen habe, ohne den Namen zu kennen. Und wollte aber dann darauf hinweisen, weil die Person dann fotografiert hat an dem Tag und hatte halt einen Job da. Und dann musste ich, und ich wusste dann nicht, geht zu ihm, aber war mir klar, okay, das ist falsch. Also dann sage ich they oder wie? Ist das dann richtig?
Kannst du an sich sagen, du kannst auch sagen, geht zu der Person, die fotografiert. Ich denke, das würde ich persönlich sagen.
Cooler Punkt.
Ja, es ist natürlich eine sprachliche Gewöhnung, ne? Es ist auch uns, also selbst, ich glaube auch, es ist halt einfach Übungssache. Wie alles im Leben ist alles Übungssache.
Ja. Und auch voll gut, einfach nachzufragen und irgendwie in den Diskurs zu gehen, weil, wir alle lernen irgendwie stetig. Ja.
Das ist nämlich ein guter Punkt. Es ist auch ein bisschen eine Bildungsfrage, und die Frage, habe ich irgendwann im Leben ausgelernt oder lerne ich halt stets mit mehr dazu? Und ich glaube, dass viele Leute im älteren Alter, und das begegnet mir wirklich eigentlich fast tagtäglich, die gehen davon aus, dass sie irgendwann fertig sind. Mhm. Einfach so als Mensch irgendwann fertiggestellt. Und haben das überhaupt nicht auf dem Blick, dass Bildung halt einfach ein lebenslanges Thema ist. Und zu Bildung gehört natürlich auch sprachlicher Wandel. Und ich finde es echt, das ist einfach eine Übungssache. Das ist ein bisschen so wie, keine Ahnung, Artikel benutzen für Leute, die nicht aus Deutschland kommen oder so. Das ist halt einfach reine Übungssache.
Ja. Aber vielleicht, um Johnny ein bisschen den Zeitdruck zu nehmen, vielleicht wäre lebenslanges Lernen ja ein gutes Thema für die nächste Folge. Als kleiner Cliffhanger.
Zack, zack, Johnny. Jetzt Nico lass dir mal das eine Hookline an.
Nico knows. Also ihr Lieben, ey, Nico, danke, dass du da warst. Ich fand's richtig schön, richtig nice.
Ich
fand's
auch cool,
dass du so entspannt mit Rückfragen umgehst, weil ich glaube, das ist wichtig, um da mehr in Kontakt zu kommen. Und dass die Gesellschaft sich auch bilden kann und darf und da eine fehlerfreundliche Kultur irgendwie besteht, weil Fehler werden gemacht werden.
Ja.
Genau. Danke euch für die Folge. Ich muss tatsächlich relativ schnell los.
Ich wollte nur abschließend sagen, ich finde, bis jetzt ist ja zumindest die Person, die wir jetzt im Podcast haben und die Person, die ich kenne, ist immer irgendwie die Fehlerkultur so, dass man einfach wirklich ernst gemeint einfach nachfragen kann. Absolut. Und dann ist alles gut, dann wird's erklärt. Und dann besteht da auch kein Konfliktpotenzial. Ja. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, und war's das mit Hooklines für diese Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Ciao, Johnny.
Bis denn.
Bis gleich.
Tschüss.